Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech und heute sprechen nicht nur Sascha und ich zusammen, sondern wir haben auch einen spannenden Gast bei uns, und zwar den Klaus Windhäuser. Seit 2020 Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen, verantwortlich für das Firmenkundengeschäft. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Klaus. Und für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du dich einfach nochmal kurz vorstellen? Was machst du, wer bist du und was waren auch so deine entscheidenden beruflichen Stationen in den letzten Jahren?
Mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Patrick. Ich bin tatsächlich auch treuer Hörer eures Podcasts. Insofern freue ich mich total, heute mal selber dabei sein zu dürfen. Und dann zu einem spannenden Thema aus meiner Sicht, nämlich Ungarn. Ja, wer bin ich und warum Ungarn? Spannendes Thema aus meiner Sicht. Ich bin ein rheinisches Kind, bin in Düsseldorf geboren, in Düsseldorf in die Commerzbank eingetreten, wo ich 32 Jahre war. Und zwar eigentlich durchweg, kann man sagen, im Firmenkundengeschäft. Also bin Firmenkundenbanker rauf und runter.
Ja, von der Pike auf gelernt.
Von der Pike auf gelernt, genau so ist es. Mit Ausbildung und dann Studium nebenberuflich und bin dann von Düsseldorf über, muss ich überlegen, über Amsterdam, Erfurt, Hamburg, Frankfurt und jetzt kommt's, da Budapest, und war in Budapest 5 Jahre der CEO der Commerzbank, war also auch noch meine Commerzbank-Zeit. Und dann kam irgendwann der Anruf vom Headhunter, die erzählt haben, was die Sparkasse Bremen hier Tolles macht, moderne Organisation, Agilität, Abbau von Hierarchien, Einstellung von einem Chief Digital Officer auf Vorstandsebene. Und habe ich damals gedacht, Mensch, alle quatschen darüber und die Sparkasse Bremen, die macht das einfach. Und so bin ich dann nach Bremen gekommen. Aber heute, Patrick, wollen wir über meine Erfahrungen in den 5 Jahren, und das war 2015 bis 2020, in Ungarn reden.
Ja, sehr spannend. Du hast das Thema schon verraten.
Unser Thema der Woche.
Stichwort Budapest, Stichwort Ungarn. Darum soll es heute gehen. Wir möchten euch einen Einblick geben über die Politik, über die Wirtschaft, möchten wir sprechen, auch aber über den Finanz- und über den Kapitalmarkt. Und unsere Zahl der Woche dazu lautet 6,5. Die kennt ihr beiden noch nicht. Die habe ich mir eben nochmal ausgedacht und können wir im Laufe der Folge auflösen. Ihr dürft auch beide gleich mal einen Tipp abgeben. 6,5. Klaus, hast du eine Ahnung, was es damit auf sich hat? Hat natürlich mit Ungarn zu tun, aber ich verrate noch nicht die Einheit, also ob es jetzt irgendwie ne Stücke sind oder Prozent oder so.
Puh, 6,5. Arbeitslosigkeit ist niedriger, würde ich sagen, als 6,5%.
Okay. Ja?
Nee. Habe ich. Oder die Inflation, nee, die Inflation ist auch runter, glaube ich. Die war bei 17, glaube ich, 17,5. Ich habe keinen.
Ja, da kommen wir nochmal drauf später. Sascha, hast du einen Tipp?
Ja, sowas wie Wirtschaftsleistung im Verhältnis dazu oder zu unseren bestimmten Bundesländern. Du hast dir bestimmt was sehr Cooles ausgedacht, bin ich ziemlich sicher.
Ja, da gehen wir im Laufe der Folge auf jeden Fall nochmal drauf ein. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Ja, erstmal zu dir nochmal, Klaus. Wie hast du denn deine Zeit empfunden? Also hattest du eine schöne Zeit in Ungarn? Wie hast du die Menschen wahrgenommen? Wie hast du allgemein die Stimmung im Land wahrgenommen in den Jahren, wo du da warst?
Ja, ist differenziert. Also erstmal persönlich auf mich. Es geht natürlich nichts über die Zeit in Bremen, das muss man schon vorwegnehmen, aber ansonsten, mal abgesehen von Bremen, war tatsächlich meine Zeit in Ungarn, in Budapest, war die coolste Zeit, die ich beruflich verbringen durfte. Das hat aber auch damit zu tun, dass du als Expat, wenn du CEO von so einer Tochtergesellschaft bist, dann hast du wahnsinnig viele spannende Themen, du hast die spannendsten Kunden, du bist politisch natürlich sehr vernetzt. Wenn Angela Merkel dann rumkam, dann gibt es da große Empfänge. Also man erlebt wahnsinnig viel und ist sehr nah an spannenden Themen. War eine tolle Expat-Community. Ungarn ist ein Land, wo viele, viele Länder investiert haben. Insofern eine sehr internationale, aber auch eine sehr große deutsche und österreichische Expat-Community. Also Expat, für die, die das vielleicht nicht kennen, das sind diejenigen, die aus ihren Ländern von ihren Unternehmen im Ausland nach Ungarn geschickt werden. Und die bilden dann natürlich immer so ein Netzwerk. Das war sehr spannend. Du spielst ja auch ein bisschen auf, wie geht's in Ungarn, was sind das für Menschen? Die Ungarn sind, finde ich, eine Beziehungskultur, also unheimlich freundliche Menschen, unheimlich herzlich. Wir sind ganz viel eingeladen worden, auch privat, persönlich eingeladen worden. Insofern haben wir uns auch von daher zu Hause gefühlt. Und ich spare das politische System jetzt vielleicht im Moment nochmal aus. Da kommen von dir wahrscheinlich sowieso noch pieksende Fragen gleich. Also wir haben uns sehr wohl gefühlt. Das ist ein tolles Volk, das ist ein tolles Land, landschaftlich toll. Und vielleicht eins mache ich schon nochmal als kleinen Einblick. Die Ungarn sind den Deutschen auch sehr nahe und es gibt eine große Sympathie für Deutschland. Das kommt aus der alten KUK-Monarchie, also die kaiserlich-königliche Monarchie zusammen mit Österreich. Und dadurch sind wir einfach sehr willkommen und das ist ja auch schön. Das ist nicht in allen mittel- und osteuropäischen Ländern so, wie wir wissen. Das ist aber in Ungarn so gewesen und insofern war es auch von daher eine sehr schöne Zeit.
Ja, sehr schön. Das war auch mein Empfinden. Ich war auch mal in Budapest im Urlaub. Sehr schöne Zeit dort gehabt, aber natürlich nicht die intensiven Eindrücke wie in den Jahren, wo du da warst. Sascha, was verbindest du mit Ungarn? Warst du selber auch schon mal vor Ort?
Ja, ich war da auch insgesamt. Also ich persönlich habe ein großes Interesse insgesamt an den an Osteuropa, also als kultureller Raum. Ich fand das immer sehr, sehr spannend und ich meine, deswegen bin ich natürlich auch nochmal nach Budapest gefahren, wobei ich natürlich auch nur dort kurze Eindrücke hatte. Also ich muss auch sagen, was mich damals sehr stark beeindruckt hat, ist doch eine sehr starke westliche Orientierung. Das fand ich stärker zum Beispiel als in Prag. Also dort hat man natürlich auch Luxus gesehen, aber da hat man versucht, doch eher traditioneller aus meiner Wahrnehmung jedenfalls damals zu sein. Und ich habe die Wahrnehmung gehabt, dass Budapest doch sehr, sehr, sehr stark auch Richtung Westen, ich meine auch von gerade was Luxus oder auch auch die Ziele der Bevölkerung betreffen, dann darstellen. Das fand ich erstmal ganz, ganz gut und auch ein sehr großes Streben tatsächlich dorthin dabei. Das fand ich insgesamt sehr, sehr interessant. Und ich muss sagen, die meisten Staaten, die ich bisher besucht habe in Osteuropa, habe ich immer als sehr offen erlebt und ich meine auch den Austausch mit den Menschen als sehr, sehr interessant und kulturell auch sehr bereichernd. Deswegen, also ich habe auch einen sehr guten Blick darauf gehabt und könnte mir auch theoretisch vorstellen, dort auch hinzugehen, gar keine Frage.
Vielleicht nochmal ein interesting Side-Fact,
ja, gerne.
Fällt mir bei der Gelegenheit ein. Budapest insbesondere hat ganz, ganz viele Universitäten und ist eine ausgeprägte Studentenstadt. Insofern ist Budapest wahnsinnig lebendig, was die Kneipenszene, Restaurantszene angeht. Das ist sehr interessant und ganz, ganz viele deutsche Studenten starten da auch. Und da wieder im Speziellen ganz, ganz viele Medizinstudenten, weil wir ja immer noch das Numerus Clausus-System in Deutschland haben. Und in Ungarn gibt es die Semmelweis-Universität in Budapest und da starten ganz viele mit dem Medizinstudium, um in den Numerus Clausus reinzuwachsen. Und gehen dann später an Universitäten in Deutschland.
Ja, sehr spannend, auf jeden Fall. Und Budapest, auch bei meiner Recherche sehr aufgefallen, einfach weil eine enorm große Stadt und auch drumherum, gerade der Norden in Ungarn, wirtschaftlich sehr bedeutend. Aber du hast auch schon das Thema Politik angesprochen, da würde ich an der Stelle auch gerne einmal drauf eingehen, aber erstmal vielleicht die Frage an dich, Sascha, wie ist Ungarn da so aufgestellt und was für Implikationen ergeben sich auch aus der Politik für die Wirtschaftsleistung?
Naja, also die Politik ist ja momentan gerade sehr kontrovers diskutiert. Ungarn hat natürlich tatsächlich diverse Verfahren momentan im Sinne von Verletzung von Rechtsstaatlichkeitsverfahren und Ungarn versucht momentan natürlich auch ganz massiv, also insbesondere Orban, ich würde einfach vielleicht mal Ungarn und Orban trennen wollen, weil ich glaube, das sind auch noch zwei Paar Schuhe. Orban versucht natürlich gerade auch seine EU-Präsidentschaft oder die er momentan ja inne hat, sehr stark für seine eigenen politischen Ziele zu nutzen und versucht natürlich dann auch tatsächlich sehr stark gegen die EU-Kommission zu arbeiten. Und in der Tat ist es so, dass in der Wahrnehmung auch im Außenhandel und mit der EU momentan unheimlich viel Streitereien stattfinden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass aufgrund des Einheitsprinzips in der Europäischen Union ganz, ganz viele Abstimmungen nicht an Ungarn vorbeigeführt werden müssen. Und deswegen gibt es ja immer auch diese ein oder anderen Maßnahmen, dass man ihnen bestimmte Dinge auch durchgehen lässt und bestimmte Zugeständnisse finanzieller Art und Weise immer mal wieder macht, damit man jetzt wichtige, schnelle Entscheidungen doch durchbekommt. Ich meine, legendär natürlich auch so diese Diskussion darum, als es um die ersten Abstimmungen zur Ukraine gegeben ist, wo Ungarn ja sehr klar signalisiert hat, dass Orban dagegen Veto einlegen wird und dann Herr Scholz auf die geniale Idee gekommen ist, ihn auf einen Kaffee einzuladen draußen oder zu sagen, dass er doch mal einen Kaffee trinken kann. So konnte er natürlich politisch dann auf der einen Seite sagen, ich habe nicht meine Position verraten, aber auf der anderen Seite konnte die Europäische Union das durchbringen. Was auch immer für dreckige Deals da gelaufen sind, damit das durchgegangen ist, das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass es ein Mensch ist, der mit allen Wasser gewaschen ist. Das mag momentan für bestimmte Positionen Orbán Vorteile bringen, aber, und ich glaube, das ist langfristig ein ganz großes Problem für Ungarn, zerstört natürlich diese Vertrauenswürdigkeit auch dann das System dabei und kommt natürlich auch bei der Bevölkerung momentan nicht so gut an und auch in der Wirtschaft. Also es sind sicherlich die Möglichkeiten, wie ich schnell Wirtschaftswachstum generieren kann, indem ich versuche halt irgendwie dann sehr autokratisch meine eigenen Positionen durchzubringen.
Ja, du hast auch schon angesprochen, eben der Konflikt mit der EU ist ja auch ein Grund, warum gerade auch Gelder eingefroren sind oder blockiert werden, was der Wirtschaft ja auch viel helfen würde. Klaus, du hast jetzt in deinen Jahren ja auch Orbán kennengelernt, oder nicht direkt vielleicht kennengelernt, aber
Auch direkt kennengelernt, ja.
Okay, aber auf jeden Fall, wie hast du das so wahrgenommen, das politische System, auch vielleicht im Vergleich zu Deutschland, was ist da anders und ne, wo kannst du auch eventuell Parallelen ziehen?
Ja, ich würde, alles was Sascha sagt, ist aus einer Perspektive von Deutschland natürlich richtig. Ich würde aber schon nochmal den wichtigen Aspekt, und das ist vielleicht auch ein Learning generell, mit reinbringen. Man versteht ein Land nur, wenn man vor Ort ist. Und es ist insofern die Berichterstattung, die ist in vielen Kernpunkten schon richtig. Aber um genau zu verstehen, warum ist das eigentlich so, muss man ein Land bereisen. Ich weiß das auch noch aus meiner Zeit bei der Commerzbank. Ich war da auch mal für 20 Länder verantwortlich. Und dann reist du immer da als Bereichsvorstand, setz dich in den Flieger und dann von New York bis Tokio reist du dahin und dann erklärst du denen, was du dir in der Zentrale ausgedacht hast. Ein Tag rein, raus, heute Tokio, morgen, was war das dann? Shanghai, Hongkong, Singapur, genau. Das war dann eine Woche. Und die Märkte sind natürlich total unterschiedlich. Und so ist Ungarn eben auch anders, als man es aus Bremen, Frankfurt oder Berlin betrachtet. Und es hat schon alles auch Hintergründe. Und das wollte ich nochmal einbringen. Also warum ist das so? Ist Orbán ein großer Putin-Freund aus meiner Sicht? Ich würde sagen, nein. Orbán ist ein Opportunist, dem es primär darum geht, sein Land, Hungary first, ja, würde Trump das betiteln, sein Land nach vorne zu bringen. Und daraus ist er getrieben. Und dafür macht er alles. Und den Menschen in Ungarn, fangen wir mal damit an, denen ging es sehr gut. Es ging eigentlich immer bergauf bis 2020, also im Prinzip bis Corona kam. Im Moment gibt es ein paar Themen. Und solange Bevölkerung zufrieden ist und es jedes Jahr besser geht, das ist in allen Ländern so, machen die sich auch keine großen Gedanken und akzeptieren im Prinzip das politische System. Zweiter Aspekt, warum läuft das so? Er hat die Presse relativ weit zentralisiert. Ich sag jetzt mal, in einen Friends and Family Kreis, kann man ein bisschen salopp sagen, rund um Orbán. Das heißt, überall auf dem Land ist im Prinzip die gleiche Stimme, Modia 1, also das erste Fernsehprogramm von Ungarn, da wirst du jeden Tag mit der gleichen Message beschallt. Und da können wir die Geschichtsbrüche rausholen. Wenn du jeden Tag das Gleiche hörst, in der Zeitung liest, im Fernsehen hörst, dann glaubst du das. Und das Dritte, er sucht sich immer, kann man auch in Geschichtsbüchern nachlesen, das ist das System von totalitären Machthabern, von Autokraten. Er sucht immer ein neues Feindbild. Und das ist teilweise eben die EU. Die EU möchte dies und jenes und ich schütze euch davor. Und wir sorgen hier in Ungarn als Fidesz, das ist die Partei von Orbán, sorgen wir dafür, dass es euch gut geht. Und solange es den Menschen, jetzt schließe ich nochmal den Kreis, solange es den Menschen dann auch gut geht, kommen die auch nicht auf die Idee, werden immer beschallt von der Presse, da irgendwas in Zweifel zu ziehen. Das muss man einmal verstanden haben als politisches System. Warum ist das eigentlich so, dass diese 10 Millionen Ungarn oder die Wahlberechtigten aus den 10 Millionen eigentlich permanent diesen Menschen, der eben auch Dinge tut, die undemokratisch sind oder auch Demokratie teilweise aushöhlen?
Ja, schöne Beschreibung. Da wurde ja auch der Begriff dann illiberale Demokratie geprägt, ne? Also dass demokratische Strukturen und Wahlen aber eben auch dann wiederum in einigen Bereichen eingeschränkte Freiheitsrechte, ist auch ein Grund, warum Ungarn im Fragile State Index nur auf Platz 138 von 179 liegt, weil eben die politische Stabilität und Freiheitsrechte da zum Teil eingeschränkt sind. Jetzt hast du auch schon die wirtschaftliche Entwicklung angesprochen. Sascha, magst du das mal einordnen, damit wir einfach mal ein Gefühl dafür haben, wie groß ist Ungarn und welche wirtschaftliche Bedeutung hat Ungarn auch im europäischen Sektor?
Also Ungarn ist mit Sicherheit eins der kleinsten Volkswirtschaften in der Europäischen Union. Also gerade bewegt sich so ein bisschen natürlich dann in der Dimension natürlich von den kleinen, also ich rede jetzt nicht von den kleinen, schon nahezu Stadtstaaten, die da tatsächlich noch ein bisschen kleiner sind, aber so in der Dimension von Bulgarien und so weiter, also am unteren Ende. Also von der Wirtschaftsleistung liegen wir momentan bei im Jahr 2024 bei 223 Milliarden US-Dollar, was das Bruttoinlandsprodukt betrifft. Das ist ungefähr das 5,5-fache von Bremen. So roundabout. Wenn man es mit Deutsch mal vergleichen würde, müsste man Bremen und Berlin zusammenpacken, dann würde man ungefähr auf diese Zahl kommen, ein bisschen drüber gehen. Also und kann man sich natürlich sagen, okay, Bremen und Berlin sind sicherlich beides sehr schöne und tolle Städte, aber wenn die morgen vom, ich sag mal, von der Erdkugel in der Form verschwinden würden, dann wäre das sicherlich für die Weltwirtschaft nicht so ganz relevant. Und das ist so die Wirtschaftsleistung, die die Ungarn auch so ein bisschen repräsentiert dabei. Also wirklich eine kleine Volkswirtschaft, was gar nicht schlecht sein muss. Also am Ende ist es natürlich auch so ein bisschen so, dass Ungarn relativ viele Kennzahlen hat, die eigentlich für eine Volkswirtschaft eigentlich ideal sind. Also ganz klipp und klar. Also deswegen, wenn man da zum Beispiel mal reingucken würde, ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgepickt, das Thema Außenhandel, relativ ausgeglichen, also insbesondere, also mit Exporten von 149 Milliarden und Importen von 140 Milliarden hat man einen kleinen Ausfuhrüberschuss, das ist ganz gut, aber auch nicht so signifikant im Sinne von anderen Ländern, also deswegen weniger angreifbar. Natürlich stellt man in Deutschland immer sehr gerne dar, dass Exportüberschuss was sehr, sehr Gutes ist. Ist es aber eigentlich auch nicht, weil dadurch entstehen halt andere Probleme, gerade auch von der Inflationsseite zum Beispiel. Oder man wird auch angreifbarer von den Handelspolitiken anderer Länder, was wir ja wahrscheinlich dann die nächsten Wochen, wenn vielleicht Trump wieder gewählt werden sollte, vielleicht auch wieder erleben werden, welche Probleme uns das stellen könnte, wenn dann wieder Zölle eingeführt werden. Das habe ich natürlich nicht, wenn ich ein Land bin, was relativ ausgeglichen dabei ist. Also das ist so ein bisschen so der Punkt dabei, dass man da einfach darstellen kann. Also eine kleine Volkswirtschaft, die auch in der Wirtschaftspolitik vieles richtig gemacht hat, also aus meiner Sicht heraus. Und deswegen tatsächlich erstmal dann auch dargestellt, weil klein ist nicht immer schlecht dabei. Das ist so ein bisschen. Ein paar Fehler haben sie natürlich oder ein paar Probleme haben sie natürlich auch gemacht. Das Thema Inflation war ein richtiges Thema, ein richtiges Problem gewesen, gerade auch natürlich wegen des Ukraine-Krieges, weil Ungarn natürlich auch als eins der Staaten schon recht abhängig ist von Russland, ganz klipp und klar, in ganz vielen Bereichen dabei. Deswegen natürlich auch, was Klaus, was du schon gesagt hast, ich nehme es auch so wahr, die wollen natürlich ihre eigene Volkswirtschaft schützen. Und da kann man natürlich nicht von heute auf morgen eben von Russland weggehen. Deswegen hat Ungarn sich ja auch diverse Sonderrechte einräumen lassen, gerade bei den Sanktionsmechanismen gegen Russland, dass sie bestimmte Dinge dann weiterhandeln dürfen, sonst hätten sie da natürlich auch noch stärker gegen gewettert. Das merkt man natürlich dann auch dabei. Also deswegen, aber insgesamt wirtschaftlich ein Land, auch was tolle Wachstumsraten hatte. Ich meine, ich erinnere das noch damals so ein bisschen, diese sogenannten Konvergenzstaaten, die man da immer hatte. Da war Ungarn ja auch immer eins der Musterbeispiele, wo man gesagt hat, Wachstum, tolle Wirtschaft, eine Bevölkerung, die Lust hat, was nach vorne zu bringen, auch was ein bisschen entstanden ist. Deswegen, die waren, ich sag mal, auch gerade dann, als dieser europäische Gedanke immer mehr an Fahrt gewonnen hat, war Ungarn so eins der Konvergenzbeispiele, die eigentlich immer ganz gerne genannt wurden und wo natürlich auch tolle Entwicklungen da waren. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt von der Politik, aber da gehst du bestimmt auch gleich noch drauf ein. Ungarn ist nicht im Euro. Das ist nochmal ein wichtiger Faktor dabei. Das führt natürlich auch nochmal zu größeren Thema. Da können wir ja gleich nochmal explizit drüber reden, weil das sicherlich einer der wichtigsten Faktoren auch dabei wäre.
Ja, Klaus, du hast dich schon gemeldet.
Genau, hab schon den Finger gehoben, damit Patrick nicht gleich die nächste Frage stellt. Eins würde ich gerne ergänzen, weil das einfach auch nochmal sehr, sehr beeindruckend ist. Ich habe ja erzählt, ich bin 2015 nach Ungarn und habe mir jetzt heute Morgen auch nochmal die Daten angeguckt, in Vorbereitung auf den Podcast. Und in den, was sind das jetzt, 9 Jahren hat sich die Wirtschaftsleistung, du hast gerade angedeutet, aber das ist wirklich beeindruckend, hat sich tatsächlich nahezu verdoppelt. Ja, in den 9 Jahren nahezu verdoppelt. Durchschnittslöhne. Also warum gehen Unternehmen nach Ungarn? Unter anderem, weil man eben günstig gut ausgebildete Arbeitskräfte bekommt. Der Durchschnittslohn, als ich gekommen bin, das weiß ich noch, war 830 Euro. Das war damals für mich auch imposant. Und der ist heute 1500 Euro oder gut 1500 Euro. Also auch da eine Verdopplung. Und es ist ein Developing Market. Und dieses Ziel, wir wollen aufholen und alles darauf ausrichten, das ist dieser Pragmatismus, den ich eben genannt habe, der zieht sich durch. Da gibt es keine Bürokratie. Wenn Mercedes eine Straße braucht, dann ist die Straße, ein bisschen salopp gesprochen, dann ist die in 6 Wochen gebaut. Ja, dann geht das nicht 3 Jahre durch die Baubehörden, sondern dann wird die gebaut. Die Mitarbeitenden, die wollen mehr Geld verdienen. Für die ist völlig normal, sich am Wochenende fortzubilden, Überstunden zu machen. Betriebsausflüge haben wir am Wochenende gemacht. Hm. Wenn ich hier sage, lass uns am Wochenende einen Betriebsausflug machen, dann misst mir erstmal der Betriebsrat Fieber. Und auch ansonsten wäre die Bereitschaft, glaube ich, zumindest eingeschränkt. Ja? Also das ist tatsächlich aber mal als Beispiele, da gibt es einen ganz anderen Spirit, sich noch entwickeln zu wollen. Hm. Und da leiden wir eben als gesättigte Volkswirtschaft schon ein bisschen drunter.
Ja, das sieht man ja auch an den Wachstumsraten. Also wenn ich mal die Prognose anschaue, 2-4% auch in den nächsten Jahren erwartet. Da können wir hier in Deutschland natürlich von träumen. Gerade im Moment 2024 ja eher rückgehende Wirtschaftsleistung. Du hast schon die Industrie angesprochen, die Niedriglöhne zum Teil, die ja jetzt auch am Steigen sind. War ja auch ein Grund, warum sich da viele Firmen angesiedelt haben. Was würdet ihr sagen? Vielleicht erstmal die Frage an dich, Sascha. Was sind da so die wichtigen Branchen, die jetzt auch entscheidend sind, damit Ungarn wächst und damit da auch die Wirtschaftsleistung entsprechend entsteht?
Ich fange mal an, mit den bisschen Wasser in den Wein zu gießen. Eine der wichtigsten Branchen ist das Thema Automobilproduktion und Zulieferbetriebe. Das hat den natürlich auch momentan ganz gut zugesetzt. Dann das Thema Elektrotechnik, Maschinenbau und Tourismus nach wie vor. Mhm. Und dann natürlich die Themen, die eigentlich jedes Land immer hat, Banken und natürlich Energieversorgung. Aber das haben wir da natürlich dann auch ausgestellt. Das wären so diese Dinge dabei. Fairerweise muss man sagen, Ungarn ist, was das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz, da finden sie auf der Landkarte de facto nicht statt. Mhm. Aber fairerweise muss ich sagen, da finden wir in Deutschland auch nicht statt. Also wenn man es ganz genau betrachtet, ganz, ganz vielen Bereichen.
Vielleicht noch Berlin, aber...
Ja, aber das auch, wenn man sich anguckt, was da so entsteht, das ist also da sind andere Länder doch deutlich weiter. Deswegen, was das Thema betrifft. Aber in diesen klassischen Industrien ist da tatsächlich, passiert da sehr, sehr viel. Und was Klaus auch schon gesagt hat, der Bildungsstand ist auch extrem gut und auch extrem hoch. Und es gibt auch sehr viele Initiativen, gerade jetzt auch von den Universitäten, diese MINT-Studien in der Form auch weiter voranzutreiben und auch dort Kompetenzen zu schaffen. Ich meine, es gibt ja auch sehr, sehr viele bekannte ungarische Mathematiker, die tatsächlich auch in ganz, ganz viele die Dinge vorangetrieben haben. Also Ungarn ist ja de facto auch ein, ich sag mal, wenn man so will, MINT-Standort aus der Geschichte heraus. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das auch weiter so wachsen wird.
Ja, ich schließe gerne direkt an, Patrick, weil das ist was, es gibt so eine Broschüre, weiß ich noch, als ich angekommen bin, Nobelpreisträger aus Ungarn oder zumindest die aus Ungarn stammen, möchte jetzt hier nicht in die Geschichte gehen, aber Trianon, Ungarn wurde ja dann auch geteilt, es gibt ganz, ganz viele und deutlich in der Quote, deutlich überdurchschnittlich viele Mathematiker und Nobelpreisträger in dem Bereich rund um Naturwissenschaften und MINT. Zu den Branchen würde ich noch zwei Ergänzungen gerne machen. Die Landwirtschaft ist auch nicht zu vergessen. In Ungarn ist auch ein Sascha nickt auch, ist also ein agrar geprägtes Land, ganz viel Mais, Sonnenblumenfelder, wunderschön übrigens, wenn man durch Ungarn fährt, die Sonnenblumenfelder. Das zum einen und ich würde auch das Thema KI nochmal ein bisschen aufmachen zumindest. Als ich gekommen bin, hatte Bosch, einer der großen deutschen Unternehmen da und der großen Arbeitgeber auch, 1800, meine ich zu erinnern, Entwicklungsingenieure. Als ich gegangen bin, 5 Jahre später, 2020, hatten die über 3000 Entwicklungsingenieure. Und Bosch ist ja auch sehr stark in KI-Forschung und die haben eben in Ungarn die Dinge gemacht, die in Deutschland wahnsinnig viel teurer waren. Die hatten auch wahnsinnig viele Expats, also die Menschen, die aus Deutschland dann darüber gegangen sind, aber die haben halt primär Ungarn da eingestellt für dieses Thema. Und damit hat Ungarn es geschafft, relevant in der Wertschöpfungskette zu bleiben und eben nicht mehr die die doofe verlängerte Werkbank nur zu sein, ne, wo du ein Werk auch wieder schließen kannst und dann gehst du halt irgendwie nochmal 1000 Kilometer weiter oder was auch immer, sondern die sind heute hochrelevant in den Bereichen und das hat Ungarn gut gemacht und das haben viele deutsche Unternehmen. Mercedes ist da, Audi ist da, BMW baut gerade in Debrecen, ich weiß gar nicht, Werk müsste jetzt irgendwie nächstes Jahr oder übernächstes Jahr fertig werden. Also da tut sich eine Menge, aber wo Sascha recht hat, Automotive ist halt gerade auch kritisch. Nur in Ungarn sind eher die innovativen Themen.
Hm. Ja. Sieht man ja auch an der Wirtschaftsleistung, die halt weiterhin stabil ist oder wächst. Wir haben auch die Inflation angesprochen. Ist auch ein Grund, warum es da den Euro bisher noch nicht gibt. Es gab ja immer mal wieder Überlegungen, auch dass Ungarn ja Teil der EU ist, aber bisher noch nicht Teil des europäischen Wirtschaftsraums. Sascha, wie hat sich denn die Inflation so entwickelt und ist das weiterhin ein kritisches Niveau und gibt es vielleicht auch irgendeinen Ausblick, dass Ungarn auch mal Teil des europäischen Wirtschaftsraums wird, also den Euro auch als Währung annimmt?
Also wenn man jetzt einfach mal die reinen Fakten sich anschaut, also die Inflationsrate ist eigentlich eher auf dem Niveau von den typischen Emerging Markets, also immer zwischen 3-4% so die letzten Jahre gewesen. Ich sag mal, in den Niedriginflationsjahren 2013 bis 2020 waren wir zwischen 0 und 3%, aber wir waren eigentlich immer über den Schnitt. Also deswegen, das wäre aber kein Problem gewesen. 22, 23 hatten wir 14% bis 17%, allerdings waren das auch Spezialjahre, da hatten wir ja auch mehr hier in Deutschland gehabt. Deswegen, glaube ich, kann man das mal ausklammern. Aber man hat schon eine gewisse Tendenz, dass Inflation dort ein Thema ist. Also das ist sicherlich eins der Hemmschuhe, die man halt hätte, weil der dagegen sprechen würde. Ansonsten, wenn man die harten Maastricht-Kriterien sich angucken würde, wären wir bei der Staatsverschuldung zumindest über den 60%, mit momentan 75%. Aber ganz ehrlich, die Maastricht-Kriterien hält sowieso niemand mehr so wirklich ein. Das Thema ist irgendwie auch so, dass man die überhaupt noch da stehen hat. Ich meine, und jeder kriegt immer seine blauen Briefe, die dann doch nicht verschickt werden. Also mit der Staatsverschuldung von 75% wäre Ungarn sogar eigentlich eher einer der Player, der tatsächlich eher im niedrigeren Bereich der europäischen unterwegs wäre. Was das Thema betrifft, es gab immer bestimmte Diskussionen, das zu machen. Und sicherlich glaube ich auch dadurch, dass unglaublich viel Handel zwischen Ungarn und der Europäischen Union stattfindet, dass da natürlich eigentlich ein wirtschaftlich großer Vorteil wäre. Weil natürlich ist es immer so, in dem Moment, wenn ich eine eigene Währung habe und mit einem anderen Wirtschaftsraum sehr stark verflochten bin, dann ist das relativ teuer, eine andere Währung zu haben als dieser Wirtschaftsraum. Also weil ich muss absichern, ich habe Schwankungen, ich habe ja immer irgendwelche Dinge, ich muss immer genau angucken, was macht die Europäische Zentralbank. Meine Zentralbank muss ich mit den Europäern irgendwie abstimmen, dass das irgendwie passt in der Form. Das sind immer Dinge, die führen auf jeden Fall nicht zu Wohlfahrtsgewinn. Aber, und ich glaube, da kommt jetzt der Punkt, warum ich glaube, dass es nie so schnell kommen wird. Wenn ich mich denn tatsächlich für diese Währung entscheiden würde, heißt das natürlich, dass ich eine ganze Menge Kompetenzen auch nach Brüssel abgeben würde. Und ich glaube, in der aktuellen Regierung ist die Bereitschaft, das zu tun, auch wenn es wirtschaftliche Vorteile bringen würde, momentan nicht so stark in der Form ausgeprägt. Deswegen, ich glaube, dass Ungarn sicherlich irgendwann nochmal in die Richtung gehen wird, aber momentan, glaube ich, hat weder die Europäische Union richtig Lust, das Thema voranzutreiben und die Ungarn, glaube ich, auch nicht so wirklich. Also, dass, weil da ja doch immer erzählt wird, wie schlimm das alles ist und man doch irgendwie unabhängig sein möchte und man natürlich der Bevölkerung sehr gerne erzählt, wie vorteilhaft das ist, die eigene Währung zu haben und damit dann auch agieren zu können. Aber ja. Vielleicht...
Kann ich direkt anschließen, Sascha. Es ist genauso, wie du sagst. Ich kenne die Diskussionen auch aus Nationalbankkreisen, aus meiner Zeit noch. Kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen? Vielleicht ist sogar ein bisschen was dran, weil Ungarn immer gesagt hat, wir müssen, so wie die Welt heute organisiert ist und wie der europäische Währungsraum organisiert ist, müssen wir als exportorientierte Nation im Moment noch die Flexibilität halten. Wenn wir uns da reinbegeben, dann können wir unsere Zinssätze nicht mehr selber festlegen, wir können die Währung nicht mehr abwerten und diese Flexibilität, die Nationalbank aus der eigenen Währung hat, hat sie höher gewichtet als die Vorteile, die du richtigerweise alle beschrieben hast. Und ich fand das in dem Moment aber durchaus auch nachvollziehbar und sie managen es halt auch über Jahre sehr, sehr gut, muss man sagen.
Ja, also es ist wie gesagt ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ist diese, ich glaube, dass das größte Problem an dieser Diskussion ist so ein bisschen die Fragestellung, will ich Geld und Wirtschaftspolitik irgendwie zusammen irgendwie synchronisieren? So, und momentan ist es natürlich so ein bisschen so, die Wirtschaftspolitik Europas wird ja synchronisiert, weil Ungarn ist ja schon auch verpflichtet, die Dinge umzusetzen. Mhm. Dadurch kann ich natürlich immer noch ein ganz bisschen auch in der Geldpolitik irgendwie frei agieren, aber das ist unter Umständen nicht so sinnvoll. Also bin schon der Meinung, dass das eigentlich gut wäre, das insgesamt zu synchronisieren, dass auch der Handlungsspielraum der Nationalbank kleiner ist, als man es in der Form darstellt. Es sei denn, ich will dumme Dinge tun. Und ich glaube, dass da auch in der Nationalbank sehr, sehr kluge Menschen sitzen, die teilweise auch zu Entscheidungen gezwungen werden, die in Brüssel dann schon sowieso de facto auch die Geldpolitik in der Form dann betreffen. Und jetzt der zweite Faktor, ich kann es nur aus Deutschland sagen, weil ich glaube, Deutschland ist das heftigste Beispiel, wo man eigentlich tatsächlich eine eigene Geldpolitik am besten hätte rechtfertigen können, aber wir waren der größte Profiteur. Weil tatsächlich wäre es ja so gewesen, wenn wir den Euro jetzt nicht gehabt hätten in Deutschland, vielleicht auch der Vergleich zur Ungarn, zur Nationalbank, dann wäre es so gewesen, wäre der Euro ziemlich stark gewesen in der Krise. Das heißt, als exportorientierte Nation wären unsere Produkte unglaublich teuer gewesen. Dadurch, dass wir den Euro hatten und in dieser Krisensituation, hatten wir aber tatsächlich eine relativ günstige Währung, also ein Konjunkturpaket.
Eine zu günstige.
Ja, viel zu günstig, ja? Genau. Ja. Das hat uns aber auch in den letzten Jahren richtig Wohlstand verschafft, also in Deutschland. Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass der gute Exportüberschuss, den wir so die letzten 15 Jahre in der Form auch generieren konnten, sehr stark durch den günstigen Euro getrieben wurde. Ich glaube, die D-Mark hätte das mit Sicherheit nicht hingekriegt. Und deswegen die Hypothese, auch in Ungarn, als Ungarn als Land, das ja auch sehr stark sowohl auch in die Eurozone liefert, aber auch natürlich in andere Länder, mit einem schwächeren Euro, weil der ist ja immer noch eine sehr schwache Währung im Vergleich zu vielen anderen. Mhm. Ich meine, auch zum Forint übrigens, also muss man so, also bis auf die Schwankungen, die wir so die letzten Monate und so weiter gehabt haben, aber im Durchschnitt ist der Forint doch eigentlich eher, wird stärker wahrgenommen als der Euro. Jetzt gerade, wenn man bestimmte Kaufkraft-Paritätsindizes sich mal anschaut, kann ich einfach nur ein Stück weit sagen, aus meiner Sicht daraus, glaube ich, hätte Ungarn einen ähnlichen positiven Effekt gehabt wie Deutschland. Aber das ist Hypothese, ist ein bisschen komplexer das Thema, bedingt natürlich auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Deswegen, klar, also ich, also wenn du mich fragst, ich würde den Ungarn raten, sich da auf den Weg zu machen. Ich glaube, das wird ihnen helfen. Also ja. So, nur von den Zahlen her. Aber es ist natürlich auch eine emotionale Frage, gebe ich eine eigene Währung gerne auf dann auch. Ne?
Ja, ja. Nein, ich teile das aber unterm Strich. Ne? Das ist Frage des Timings.
Du hast schon den Forint angesprochen, Sascha. Wo liegen wir da im Moment vom Wechselkurs her, dass wir das einfach mal einordnen können, die gerade die Zuhörer...
Kann ich nehmen, Sascha oder Blättert. Das gerne. Weil ich habe tatsächlich ein bisschen... Kessi, ich habe halt noch Verbindung auch nach Ungarn, habe auch noch ein ungarisches Konto daraus. Der ist so knapp über 400. Mhm. Als ich gekommen bin nach Ungarn, war er so bei 320. Also er ist im Prinzip so über die letzten 9 Jahre wertet der Forint seicht ab, hat dann immer mal so eine Stufe drin, jetzt immer so knapp über 400.
Okay, das ist eine gute Einordnung und an der Stelle passt auch ganz gut, wenn ich die Zahl der Woche auflöse, die 6,5 und zwar ist das der aktuelle Leitzins der ungarischen Zentralbank und da sieht man eben, dass die Ungarn da durchaus auch einen anderen Kurs fahren als die europäische Zentralbank, deutlich höheres Leitzinsniveau, kam sogar von 12% nach Corona und dann schrittweise Senkung, dennoch eben, du hast es gerade angesprochen, eine Abwertung der Währung. Sascha, würdest du sagen, ist das vielleicht eine gute Idee, als Investor jetzt mal nach Ungarn zu schielen und zu sagen, oh, die Leitzinsen liegen ja deutlich höher, da kann ich mal irgendwie mir Anleihen kaufen oder irgendwie in Zinsprodukten anlegen?
Also ich würde es tatsächlich nicht tun, weil ich bin kein großer Freund, nicht, dass ich was gegen die ungarische Währung insgesamt hätte, aber ich bin kein Freund davon, in kleine Volkswirtschaften zu investieren. Also ich finde es genauso dumm, auch in Norwegen zu investieren. Macht man ja auch immer mal ganz gerne, wenn es irgendwo rumpelt. Hat ja auch Kunden mal gefragt, oh, da gibt es ja auch ein bisschen mehr und ist ja ein stabiles Land. Ich bin immer der Meinung, wenn ich als Portfolio-Manager oder wenn ich als Anleger unterwegs bin, dann sollte ich mich auch auf Märkte konzentrieren, wo eine gewisse Liquidität ist. Und ich sag mal so, der ungarische Markt ist einfach... Auch der Anleihenmarkt ist nicht vorhanden. Wenn ich keinen Grund habe, wenn ich keine Verbindung dahin habe, dann gibt es eigentlich keinen Grund, dort irgendwie dann auch ein ungarisches Konto oder ungarische Anleihen zu kaufen, weil dafür ist es einfach ein zu kleiner Kapitalmarkt.
Wie hast du das so wahrgenommen, Klaus? Gerade aus Sicht Commerzbank ist ja auch international aufgestellt, haben auch viele ausländische Kunden jetzt in Ungarn investiert. Also konntest du da auch Erfahrungen machen in dem Bereich?
Ja, absolut. Wir waren natürlich als Commerzbank primär für die deutschen Kunden und die Dachkunden da, die Richtung Ungarn gegangen sind. Wenn ich es richtig erinnere, sind gut 3.000 deutsche Unternehmen vor Ort, die 600.000 Arbeitsplätze schaffen. Also wir haben richtige Großunternehmen mit über 10.000 Mitarbeitenden. Das sind so die Boschs und Audis. Ich glaube, Mercedes hat ein bisschen weniger, hat aber auch ein zweites Werk noch gebaut. Also ganz, ganz viel, das ist viel, ne? Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind ganz viele Mittelständler, die in Ungarn Geschäfte treiben und die eben gut ihre Geschäfte da betreiben können. Habe ich eben schon gesagt, die werden unterstützt von der Politik grundsätzlich, die sind herzlich willkommen. Und das muss ich an einer Stelle einschränken, da wo die Politik Branchen definiert, wo sie sagt, die wollen wir in ungarische Hand bringen. Da haben wir dann auch wieder die kritischen Teile der Politik, da werden dann eben auch Sondersteuern ausgerufen und so ging es Banken, so ging es der Lebensmitteleinzelhandelsindustrie, so ging es der Telekom und so ging es auch den privaten Medien. Also RTL hat da sehr drunter gelitten. Da werden dann Sondersteuern ausgerufen mit dem Ziel, diese Industrien zu einem gewissen Anteil in ungarische Hand zu bringen. Aber grundsätzlich, um da nochmal drauf zurückzukommen, geht es den ausländischen Unternehmen in Ungarn sehr gut. Die haben eine exzellente Export Agency heißt das. Die sind dafür da, die Unternehmen nach Ungarn zu holen und gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich war auch im Vorstand der AHK, also der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer. Da waren alle sehr zufrieden mit dem Standort Ungarn. Da wird dann die Politik, du hast das eben auch gesagt, lass uns das Thema Orbán mal ein bisschen zur Seite bringen. Den Ungarn geht, den Unternehmen, den ausländischen Unternehmen geht es gut in Ungarn.
Ja, da auch nochmal zur Ergänzung, du hast auch gerade die Arbeitskräfte angesprochen. Die Arbeitslosenquote liegt ungefähr auf dem 4%-Niveau, auch sehr stabil. Also da muss man eben auch sagen.
Auch gedacht.
Sehr, sehr positive Entwicklung an der Stelle. Und jetzt haben wir schon angesprochen, gerade viele deutsche große Unternehmen, die da tätig sind. Du hast die ganzen Automobilhersteller angesprochen. Welche ungarischen Unternehmen gibt es denn, die auch vielleicht eine internationale Bedeutung haben oder zumindest eine europäische? Sascha, fällt dir da das ein oder andere Unternehmen ein?
Ja, ich fange mal an mit einem Unternehmen, was ich tatsächlich schon sehr lange auf dem Schirm habe und ich auch ganz spannend finde. Gideon Richter, interessanterweise, also meine Lebensgefährtin arbeitet im Pharmasektor, also gerade auch in der Marktforschung zu dem Bereich und hat deswegen auch diverse Produkte von denen gemacht. Und die sind tatsächlich einer der Marktführer, gerade was die Thematik Frauengesundheit betrifft und Osteoporose insbesondere, was ja auch so ein Thema ist, wo sie in ganz, ganz vielen Bereichen Marktführer sind. Und ich meine, finde ich übrigens weltweit, also jetzt nicht nur in der Region Europa oder sowas, also auch in Amerika werden die Produkte dort sehr stark vertrieben. Ich finde es dann noch sehr faszinierend, dass ein Pharmakonzern, der doch im Vergleich zu den großen Pharma-Riesen relativ klein ist, sich so auf eine Nische spezialisieren konnte. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass die in der Forschung und ich meine auch gerade in der Medizintechnik, in der Medizin dann tatsächlich auch sehr, sehr weit sind und dann etwas aufgebaut haben, was weltweit in der Form verschrieben wird und die Welt und ich meine die Gesundheit von Frauen deutlich verbessert.
Jetzt gibt es ja auch insgesamt den HTX-Index, also Hungarian Traded Index, der auch von der Wiener Börse aufgesetzt wurde und da muss man eben sagen, da sind relativ wenig Aktienunternehmen vertreten. Also es passt auch natürlich dazu von der Einordnung, die Klaus vorhin gegeben hat, dass es ein relativ kleines Land ist natürlich. Aber welche Unternehmen gibt es noch? Klaus, hast du mit irgendwelchen ungarischen Unternehmen Berührungspunkte gehabt, wo du sagst, ja, die kann man durchaus mal erwähnen, die haben vielleicht auch eine Aktienlistung, sage ich mal, an der Börse?
Ja, wäre schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, nein, weil die Commerzbank Ungarn hat in Ungarn nur Corporate Banking gemacht. Ja. Wir waren tatsächlich ein Marktplayer mit einem zweistelligen Marktanteil. In dem Bereich, also große Unternehmen neben Gedeon Richter, sind sicherlich OTP, die größte Bank des Landes. Genau, privat, in Privateigentum Czarny, auch einer der einflussreichsten Oligarchen, nenne ich es mal, in Ungarn. Modia Telekom gehört der deutschen Telekom, also auch da wieder ein deutsches Unternehmen. Modia Orszag ist Ungarn, deshalb sind Modia ist in ganz vielen ungarischen Unternehmen drin. Also ungarische Telekom heißt es. Wir haben, ja, du gehst im Moment noch auf Börsen notiert, ne? MOL ist sicherlich, MOL, vielleicht auch schon mal gesehen, ist ein Mineralölunternehmen, Upstream, Downstream, also Tankstellen, aber auch eben für die Ölversorgung zuständig im Land. Sehr spannendes Unternehmen, sehr modern, sehr innovativ, richtet sich auf die Post-Ölzeit auch sehr stark aus, war auch ein toller Kunde. die waren im Prinzip alle Kunden. Ne? In irgendeiner gewissen Art und Weise hat man mit den Unternehmen da zusammengearbeitet, wie es hier in Deutschland auch ist. Und dann möchte ich aber auch nochmal, Patrick, neben den deutschen Unternehmen, es gibt auch einen tollen ungarischen Mittelstand. Und der ist gerade in der Agrarwirtschaft sehr, sehr innovativ. Also Saatgut und die da Innovationen eben in dem ganzen Bereich Lieferketten. Das fand ich auch ganz interessant. Kiete ist, glaube ich, sogar börsennotiert teilweise, bin ich nicht ganz sicher, aber ist ein großes Unternehmen, die da ganz innovativ sind. Und dann kreuz und quer durch die Branchen, du hattest es eben gesagt, viele schlaue Köpfe in Ungarn, auch traditionell, und das Bildungssystem ist sehr hoch. Also es gibt einen breiten Mittelstand, der innovativ ist, auch im Elektronikbereich, Medizintechnik, hatte da also viele tolle ungarische Unternehmen auch als Kunden.
Ja, spannend, also auch da die Parallele zu Deutschland, wo wir auch einen sehr starken Mittelstand haben an der Stelle. Und zur Ergänzung, was ich noch gefunden hatte, war noch die Wizz Air, wo ich gar nicht wusste, dass es eigentlich ein Sitz in Budapest ist. Fliege ich sogar diese Woche noch mit, geht's nach Albanien und ist eben eine Airline mit Sitz in Budapest. Von daher können wir das noch ergänzen.
Und ein traumhaftes Land, ja, Side-Effekt hier vom... Die ganze Küste unten, also alles, was dann unter Kroatien, Montenegro, Albanien, unentdeckte, wunderschöne Länder, sicherlich noch hochkorrupt und teilweise auch mit einem gewissen Kriminalitätsindex. Oh, freu dich drauf, tolles Land.
Ich bin gespannt. Sascha, hast du noch Ergänzungen zum Thema Kapitalmarkt?
Ja, ich meine, fairerweise muss man eine Sache sagen, so ein bisschen ist das Thema in Ungarn so vernachlässigt. Mhm. Also was das klassischerweise auch die eigene Börse betrifft. Also das zeigt sich schon dadurch, dass quasi auch der Index, der eigentlich der HTX-Index, jetzt nicht selber durch ungarische Banken oder Konsortien aufgelegt wurden, sondern durch die Wiener Börse ins Leben gerufen wurde. Natürlich auch hat man da ja diese Nähe zum K&K-Monarchie und auch zu Österreich. Ich meine, die Wirtschaften sind ja auch miteinander sehr stark verbunden. Aber trotzdem, irgendwie ist das so ein bisschen, wirkt es immer so als dynamisches Land, will man ja auch irgendwie seinen eigenen Finanzplatz entwickeln und aufbauen und auch seinen Kapitalmarkt aufbauen. Da ist Ungarn noch ein Stück weit davon entfernt. Das führt natürlich auch dazu, dass die Akzeptanz in der Welt noch nicht so richtig da ist. Weil man sicherlich sagt, okay, Mittelstand entwickeln, das will man machen, aber so richtig die großen Firmen aufbauen, also die Firmen gehen dann eher in den Rest der Welt und beschaffen sich Kapitalmarkt über andere Börsenplätze, als dass man das dann klassischerweise auch über den eigenen Banken oder Börsenplatz machen würde. Da sind wir noch am Anfang der Entwicklungsgeschichte aus meiner Wahrnehmung heraus.
Okay. Ja, das teile ich komplett.
Ja, zu guter Letzt, lass uns nochmal einen Ausblick wagen. Ich meine, wir haben ja viele Themen angesprochen.
Bevor wir in den Ausblick gehen, weil eins ist mir tatsächlich noch wichtig, weil ich finde, Ungarn ist ein unheimlich spannendes Land, das ist ja rausgekommen, und wir haben mittlerweile eine Situation, wie wir sie auch in vielen anderen Ländern haben, dass die Chinesen, Neue Seidenstraße, die haben im Prinzip Ungarn als Willferienpartner, hätte ich jetzt fast salopp gesagt, auch entdeckt. Ja? Eisenbahnlinie Belgrad-Budapest wird jetzt von den Chinesen gebaut. Die investieren in Batteriewerke, BYD geht dahin, die Koreaner ziehen nach. Also da tut sich eine ganze Menge. Und wir Westeuropäer müssen aufpassen, dass wir hier am Puls bleiben. Ja, Afrika ist in chinesischen Händen. Jetzt geht's Richtung Mittelosteuropa, die neue Seidenstraße. Da macht China mit dem Programm relativ geschickt Geopolitik auf ökonomischer Basis. Sascha zuckt auch schon, sagt gleich sicherlich auch nochmal was dazu. Und das ist mir nochmal wichtig. Ne? Da tut sich gerade was, und wir müssen... So haben wir deutschen Unternehmen das in Ungarn auch immer gesehen. Wir müssen von aktuellen Regierungen, du hast eben auch gesagt, Schima Orban mal zur Seite. Das ist eine Demokratie grundsätzlich, und die kommt auch aus einer Zeit, wo irgendwann die Bevölkerung auch sagen wird, das lassen wir nicht mehr mit uns machen. Wir müssen von aktuellen politischen Führungen abstrahieren, wenn wir strategisch solche Länder betrachten. Und da passiert gerade was, und da müssen wir gucken, dass uns da nicht die Butter vom Brot genommen wird.
Finde ich super, dass du das nochmal sagst. Ich meine, ich würde gerne nochmal, aber es gleich auch Ausblick für gleich nochmal. Ich bin froh, dass Ungarn Teil des europäischen ganzen Verbandes ist. Meiner festen Überzeugung, dass das wertvoll ist. Und ich finde auch diese Diskussionen, die ja momentan immer so leicht anklingen, im Sinne, oh, es wäre viel einfacher, wenn die jetzt nicht dabei wären, weil die halt bestimmte Dinge blockieren. Natürlich wäre das einfacher, aber ich bin der Meinung, dass Demokratie, und ich meine, dass von Pluralität lebt. Und ich meine auch so ein bisschen, einige der Positionen, auch die man vielleicht ganz schlimm findet, zumindest diskussionswürdig sind, auch die jetzt da reingeworfen werden. Weil ich meine, ein gleichgeschaltetes Europa, wo alle am Ende nur nicken und das klar machen, halte ich für nicht sehr erstrebenswert. Ich bin schon der Meinung, dass es wert ist, dafür zu kämpfen, auch unterschiedliche Standpunkte reinzubringen. Gut, Orban, mal hatten wir, schieben wir jetzt nochmal wieder in den Mittelpunkt. Sicherlich wünscht man sich so ein bisschen mehr, ich sag mal, Auftreten, was ein bisschen auch zumindest konsensorientierter ist, und das ist es definitiv in der Form nicht. Aber grundsätzlich ist es eine absolute Bereicherung für unseren Wirtschaftsstandort und für unsere Situation dabei. Deswegen glaube ich, ist das erstmal, ist es gefährlich, solche Diskussionen in Richtung zu führen, dass jetzt in der Form, dass eine einfache Lösung wäre, Ungarn jetzt irgendwie ausschließen zu wollen oder auch in den demokratischen Prozess in der Form versuchen, irgendwie an die Seitenlinie zu schieben. Das wäre absolut falsch, meiner Meinung nach, weil das würde uns auch in die Richtung schlagen. Weil das würde genau, was du auch schon gesagt hast. Ich meine, Ungarn ist ein beliebter Partner von vielen anderen. Und wenn wir als Europa nicht diese Chancen nur nutzen, dann machen es andere. Und die machen es gut. Und am Ende des Tages haben wir dann wieder Möglichkeiten der Einflussnahme und auch der Kooperation verloren. Das ist absolut problematisch, meiner Meinung nach.
Ja, auf jeden Fall. Also vollkommen valider Punkt. Da hast du auch angesprochen, das Thema Offenheit für andere Argumente und entsprechend auch für Kritik, die ja hier und da auch von anderen Mitgliedstaaten geteilt wird in der Europäischen Union. Zum Teil habt ihr jetzt auch schon Ausblick gegeben, also einen politischen Ausblick. Lass uns auch nochmal einen wirtschaftlichen Ausblick geben und vielleicht auch einen Ausblick zum Thema Kapitalmarkt. Aber Klaus, bei dir erstmal der wirtschaftliche Ausblick. Was würdest du sagen, teilst du auch zum Beispiel die Prognosen, die jetzt irgendwelche Wirtschaftswissenschaftler aufgestellt haben, dass Ungarn weiter wächst, dass es weiterhin ein wichtiger Wirtschaftsstandort bleibt und ist? Und was hast du eventuell auch so wahrgenommen, welche Branchen da gerade in der Entwicklung ist? Ein Teil Ausblick hast du schon gegeben, vielleicht da an der Stelle nochmal eine Ergänzung.
Ja, ich habe gerade schon so ein bisschen, die Chinesen, das geht jetzt gerade in Richtung Elektrofahrzeuge, ein Batteriewerk von den Koreanern in Szeged, weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie heißen. Also da tut sich eine Menge. Zu der Frage ein bisschen abstrakter, die du gestellt hast. Ja, das wird weiter passieren. Warum? Weil Ungarn, ich habe das am Anfang gesagt, sehr pragmatisch darauf ausgerichtet ist, wir wollen aufholen und wir wollen aus einer Developing Market Volkswirtschaft zu einer gesättigten Volkswirtschaft werden, die aufgeholt hat zu Deutschland, zu Österreich. Das ist ein definiertes Ziel. Dafür haben die eine unternehmerisch geführte HIPA, heißt sie, Export Agency, die Unternehmen anwirbt, dass sie nach Ungarn kommen. Und da wird Infrastruktur gebaut, da gibt es Zuschüsse, Subventionen, da werden Netzwerke weitergegeben. Das managen die extrem pragmatisch und deshalb wird das passieren. Die Bevölkerung hat ein hohes Bildungsniveau, es gibt die Universitäten, es gibt zu wenig Arbeitskräfte wie überall. Aber das ist ja das Öl, dass das dann am Ende auch funktioniert. Also bin ich zutiefst überzeugt, diese Volkswirtschaft mit diesen ambitionierten Menschen wird sich weiter beeindruckend entwickeln über die nächsten Jahre. Und irgendwann wird es auch auf der politischen Seite, bin ich auch zutiefst überzeugt, sowas braucht Zeit, aber auch da, vielleicht ein bisschen Hoffnung von mir, weil ich das Land sehr mag, wird es auch auf der politischen Seite mal eine Ablösung geben. Mhm.
Ja, vielen Dank für den Ausblick und kommen wir zum Thema Kapitalmarkt.
Ich streue mal jetzt mal Salz in unsere deutsche Wunde. Ich glaube, das Wirtschaftswachstum von Ungarn wird die nächsten Jahre deutlich über den deutschen Wirtschaftswachstum liegen. Aber ich glaube, das ist auch nicht besonders schwer. deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir da natürlich immer noch eine Wachstumsstory haben werden. Was ich gut finde insgesamt, also Ungarn, es gibt einige Länder quasi, die so ein bisschen das Thema Wirtschaftswachstum vereinen, noch nicht ganz entwickelt sind, aber, und ich glaube, das ist nochmal wichtig, die eine gewisse Rechtsstaatlichkeit haben, die es ermöglicht, dort auch zu investieren. Weil das hat man bei ganz vielen Staaten immer nicht. Da hat man zwar tolle Wirtschaftswachstumsraten, das sieht alles super aus auf dem Papier, eine junge Bevölkerung, auch ein Wunsch, was zu machen, aber dann hat man tatsächlich teilweise sehr korrupte Staatssysteme, hat teilweise auch unter Umständen noch nicht ein Rechtssystem, wo ich als Unternehmer investieren möchte. Und das ist in Ungarn auf jeden Fall gegeben. Also sieht man ja jetzt auch schon, dass sehr viele Firmen bereit sind, dort zu investieren und dort auch Werke aufzubauen und auch Mitarbeiter anzuwerben, weil es einfach grundsätzlich funktioniert, also in der Form. Also ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist für die Ungarn, dass sie in der Europäischen Union mit dabei sind. Also deswegen, das wird dazu führen, dass die sich auch immer mehr in dieses Thema entwickeln, weil auch das Thema freiheitliche Demokratie ist ein Entwicklungsprozess. Man kann nicht sofort sagen, Leute, ihr seid jetzt Demokraten. Das funktioniert nicht, das braucht eine Generation und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ich glaube, dass die jungen Menschen dort auch sehr bereit sind und reif sind, dahin zu gehen, gar keine Frage. Und auf der anderen Seite müssen wir davon profitieren, weil wir als Deutsche, die ja doch gefühlt so ein bisschen satter sind und auch so vielleicht viele Themen auch so ein bisschen ja, auf der Komfortzone betrachten, so diese, wenn wir Länder in diesem Verbund haben, die tatsächlich Lust haben zu wachsen und auch nochmal reinpowern, glaube ich, tut uns das auch insgesamt ganz gut. Also meiner Meinung nach sehe ich für Ungarn doch eine recht positive Zukunft in der Wirtschaft und bin einfach froh, dass sie ja Teil der Europäischen Union sind. Mhm.
Weil ihr beiden das gerade auch schon angesprochen habt, zur Einordnung einfach nochmal. Wo liegen wir im Moment beim BIP pro Kopf? Ungarn im Vergleich zu Deutschland, BIP pro Kopf. In Ungarn liegen wir da im Moment bei rund 23.000 US-Dollar. Im Vergleich dazu in Deutschland bei rund 53.000. Wobei man eben genau das auch sieht, was du schon angesprochen hast, Klaus, dass die Ungarn da auch aufholen und eben auch kein absolutes Entwicklungsland mehr sind, sondern schon ein deutlich höheres Niveau mittlerweile erreicht haben und die Wachstumsraten da auch eben einen positiven Ausblick geben. Hast du noch irgendwelche letzten Worte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Klaus, zum Thema Ungarn?
Ja, vielleicht bin ich ja hier auch, wenn du mir den Ball schon hinlegst, ja. Bin ja hier für das Firmenkundengeschäft verantwortlich in der Sparkasse Bremen. Und vielleicht verbinde ich das nochmal mit der Empfehlung, sich mit dem Land zu beschäftigen, weil es sind ganz viele internationale Unternehmen da, da tut sich was, wir haben gerade drüber gesprochen, Ausblick für die Wirtschaft. Das kann ein spannender Markt sein, das kann ein spannender Absatzmarkt, ein Produktionsmarkt sein. Überhaupt Mittel- und Osteuropa muss im Auge gehalten werden, wenn man auch andere geopolitischen Bewegungen sieht. Also sich damit mal beschäftigen, ob das Teil der Geschäftsstrategie sein kann, ist, glaube ich, für unsere Kunden, die hoffentlich auch teilweise mit zuhören, eine spannende Geschichte.
Sascha, von dir noch eine Ergänzung?
Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das sehr spannend.
Auf jeden Fall. Vielen Dank auch an dich, Klaus, dass du hier zu Gast warst. Also spannende Einblicke, muss ich echt sagen. Hat total viel Spaß gemacht und ja, wir hoffen, euch hat das auch gefallen und dass ihr auch in der nächsten Woche wieder reinschaltet. Bis dahin, tschüss.
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 Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.